Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Durch die kommenden 30 Minuten führt sie Dirk Müller. Einen schönen guten Abend. Israel schlägt zurück. Davon sind zumindest namhafte, renommierte amerikanische Medien felsenfest überzeugt. Drohnen- und Raketenangriffe auf den Iran, auf die Region Isfahan. Eben dort, wo das nukleare Zentrum des Mullah-Regimes konzentriert ist. Über die Zerstörungen, über die Schäden dieses Angriffs, darüber ist bislang jedenfalls noch nichts bekannt. Bloß keine Eskalation. Das ist der Tenor im Westen nach den Explosionen im Iran. Der Iran selbst kommentiert das gar nicht und Israel kommentiert es auch nicht. Aber Annalena Baerbock tut es.
Wir standen natürlich letzte Nacht gemeinsam im ständigen Austausch und als G7 fordern wir alle Seiten auf, daran zu arbeiten, eine weitere Eskalation zu vermeiden. Und dem habe ich nichts weiter hinzuzufügen,
sagt die deutsche Außenministerin. Aber ist das die Eskalation, die viele Beobachter befürchten? Wir berichten gleich ausführlich über die aktuelle Entwicklung in Nahost, hier im Deutschlandfunk. Der Krieg in der Ukraine, auch das wieder Thema, die helfende Rolle der NATO. Dazu schauen wir nach Brüssel. Und 5 Jahre Volodymyr Zelensky. Thema in unserem Hintergrund um 18.40 Uhr. Beginnen wir mit den Einschlägen im Iran. Mit großer Wahrscheinlichkeit gehen diese zurück auf das israelische Militär. Als Revanche, als Gegenschlag, als Vergeltung nach dem Drohnen- und Raketenangriff der iranischen Seite auf Israel am zurückliegenden Wochenende. Zu Schaden gekommen ist offiziell zumindest bislang niemand. Und der Iran dementiert diese Angriffe. Aus der Region berichtet Oliver Bimmelmann.
Bislang ist die iranische Seite vor allem bemüht, die Sache herunterzuspielen. Staatliche Medien und die iranische Führung weisen Meldungen von US-Medien zurück, dass es einen Angriff aus Israel, möglicherweise sogar mit Raketen, gegeben habe. Präsident Raisi bei einem öffentlichen Auftritt vor hunderten Gläubigen anlässlich des Freitagsgebets im staatlichen iranischen Fernsehen. Er beschwört die Einheit der Nation. Zu möglichen Drohnenattacken oder gar einem israelischen Gegenschlag ist von ihm nichts zu hören. Stattdessen verteidigt Raisi erneut den iranischen Angriff auf Israel vom vergangenen Wochenende mit hunderten Drohnen und Raketen. Die Attacke auf Israel sei nötig gewesen, damit habe der Iran Stärke bewiesen. Es sei ein Sieg, der das ganze Land stolz macht, so Raisi. Offiziell bestätigt wird von iranischer Seite, dass 3 Mini-Drohnen über Isfahan im Zentrum des Iran abgeschossen wurden, in der Nähe eines Luftwaffenstützpunktes und der größten Nuklearanlage des Landes. Schäden gebe es keine. Trotz vorheriger Drohungen, hart und direkt auf eine Attacke aus Israel reagieren zu wollen, hält sich die iranische Führung bislang zurück. Die Drohnen seien innerhalb des Iran gestartet worden, also keine Attacke von außen, so die iranische Lesart. Die Reinhard Schulze, Nahostexperte der Uni Bern, im Gespräch mit dem ARD-Studio Istanbul, so erklärt.
Jetzt erfolgte ein Angriff und jetzt muss die iranische Führung, weil sie offensichtlich nicht reagieren will und auch da in einer Reaktion keinen strategischen Vorteil im Augenblick erkennt, den Angriff so interpretieren, als handelte es sich letztendlich nur um eine interne Aktion aus dem Iran selbst heraus und nicht eben von Israel aus. Und deshalb dann Iran nicht gezwungen ist, das Versprechen hart zu reagieren, einlösen muss.
Israel habe versucht, den Iran nicht zu sehr zu provozieren, meint der iranische Politikanalyst Nader Karimi Juni. Der Angriff, der angeblich von Israel durchgeführt wurde, war eine sehr kleine Sache und stand in keinem Verhältnis zu dem, was Israel angekündigt hatte. Aber zumindest war es eine Art von Antwort und in Zukunft kann Israel militärisch oder nicht militärisch antworten. Ein größerer Angriff aus Israel sei dennoch nicht ausgeschlossen, glaubt er. In der Einschätzung sind sich beide Experten nicht ganz einig. Reinhard Schulze von der Uni Bern geht eher davon aus, dass Israel kleine Militäraktionen im Iran plant. Vor allem gegen die iranische Revolutionsgarde, die Israel für den Angriff vergangenes Wochenende verantwortlich macht.
Ich denke, es wird weiter Nadelstiche im Iran geben. So kann man annehmen, dass auch die israelische Seite in Zukunft mehr Anschläge im Iran auf Einrichtungen der Revolutionsgarden durchführen lassen wird. entweder von lokalen Kräften oder von eingeschleusten Kräften oder in einer dritten Eskalationsstufe dann auch tatsächlich mit Raketen aus Israel, die dann auch Syrien oder Irak überfliegen können.
Für den Moment herrsche eine Art von Konsens zwischen beiden Ländern darüber, es nicht zu einem offenen Krieg kommen zu lassen. Doch die schrittweise Eskalation, die zurzeit bereits stattfinde, könne relativ schnell auch zu einem Flächenbrand werden.
Informationen von Oliver Bemelmann. Benjamin Netanyahu hatte eine Reaktion klipp und klar angekündigt nach den Luftattacken auf Israel am vergangenen Wochenende. Sie wird hart sein, diese Reaktion, und sie wird klug sein, hat er gesagt. Ob dieser vermeintliche Angriff durch seine Militärs heute Nacht diesen beiden Kriterien entspricht, werden die kommenden Wochen zeigen. Die Regierung in Jerusalem lehnt jede Kommentierung der Ereignisse ab. Aus Israel meldet sich Jan-Christoph Kitzler.
Noch immer gibt es keine offizielle Bestätigung Israels für den Angriff im Iran, wenn man mal davon absieht, dass der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir nur ein Wort getwittert hat: schwach. Darüber hinaus gibt es noch einen Tweet einer in der Regel sehr lautstarken Abgeordneten aus Benjamin Netanyahus Likud-Partei mit religiösen Untertönen. Idit Shafran-Gittelmann, Forscherin am Israelischen Institut für nationale Sicherheitsstudien, spricht sich angesichts der immer noch angespannten Lage für Besonnenheit aus. Meines Wissens nach gibt es keine Übernahme von Verantwortung. Die Praxis der Unbestimmtheit wird gewahrt. Es gibt die beiden unverantwortlichen Tweets. Wir sehen die Auswirkungen auch in den iranischen Medien. Aber bis auf diese beiden Tweets übernimmt Israel bis jetzt offiziell keine Verantwortung. Auch wenn das für viele Menschen merkwürdig wirkt angesichts der Überschriften Israel hat im Iran angegriffen und der Wichtigkeit, die diesem Vorfall beigemessen wird, finde ich, dass man mit Bescheidenheit herangehen sollte. Viel war in den letzten Tagen über einen israelischen Gegenschlag spekuliert worden. Im Hintergrund hatten intensive Beratungen stattgefunden. Das, was also nicht bestätigt wird, sich aber doch abzeichnet, bewertet Uzi Rabi von der Universität Tel Aviv im Fernsehsender Channel 13 so. Auf der einen Seite in der Sprache des Nahen Ostens reagieren, auch wenn es minimal aussieht. Auf der anderen Seite reden wir über etwas, das gezeigt hat, dass Israel ein integraler Teil einer Koalition ist, die man nicht kleinreden darf. Sie hat sich nämlich vor einer Woche gegen die Gegner gestellt. Das ist eine neue geopolitische Architektur im Nahen Osten, die jetzt Zähne bekommt. Ich habe keinen Zweifel, dass die USA hier dabei sind und dass auch andere arabische Staaten im Bilde waren. Israelische Medien berichten, dass es eine enge Abstimmung vor allem mit den USA gab, wie schon bei der Abwehr des iranischen Angriffs am vergangenen Wochenende. Die USA hatten danach aber auch klargemacht, man unterstütze Israel bei der Abwehr, aber nicht bei einem möglichen Angriff. Entsprechend heute auch die Äußerung von US-Außenminister Tony Blinken am Rande des G7-Treffens in Italien.
The United States has not been involved in any offensive operations.
Die Vereinigten Staaten waren an keinen Offensivoperationen beteiligt. Worauf wir uns konzentrieren, worauf sich die G7 konzentrieren, das spiegelt sich wiederum in unserer Erklärung und in unseren Gesprächen wieder, ist unsere Arbeit zur Deeskalation der Spannungen und zur Deeskalation potenzieller Konflikte. Sie haben gesehen, dass Israel Opfer eines beispiellosen Angriffs wurde, aber unser Fokus lag natürlich darauf, sicherzustellen, dass Israel sich effektiv verteidigen kann, aber auch darauf, Spannungen zu deeskalieren und Konflikte zu vermeiden. Und das bleibt unser Fokus.
And that remains our focus.
Ob Israel und der Iran jetzt zur Tagesordnung übergehen, steht noch nicht fest. Weitergehen dürften wohl bis auf Weiteres die indirekten Angriffe, zum Beispiel durch und auf die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon. Die meisten Israelis dürften indes erleichtert sein, dass vor den Feiertagen um das jüdische Pessachfest in der kommenden Woche wohl keine weiteren direkten Angriffe drohen. Besonnenheit zeigt sich auch in Teilen der israelischen Medien. Beispielsweise kam im Fernsehsender Channel 13 Babak Yitzhaki zu Wort, der Israel-Korrespondent des Senders Iran International, der von Exil-Iranern betrieben wird. Ich sage nochmal zum gesamten Volk Israels, lasst uns zwischen den Iranern und dem iranischen Regime unterscheiden, das ist sehr wichtig. Wir brauchen das iranische Volk, der Armeesprecher und all die, die ich in den letzten 2-3 Tagen interviewe, gebt darauf Acht. Das ist, wie es aussieht, sehr, sehr wichtig. Beobachter und Sicherheitsexperten in Israel stellen fest, dass offenbar bisher nicht gelungen ist, was die Hamas mit ihrem Angriff auf Israel am 7. Oktober erreichen wollte, die Region in einen Flächenbrand zu verwandeln. Bisher stehen die Zeichen jedenfalls nicht auf ganz große Eskalation.
Jan-Christoph Kitzler berichtete, Deeskalation, das war und ist die Devise der westlichen Staaten mit Blick auf den Nahen Osten. Das gilt für die Zeit nach dem iranischen Angriff und das gilt auch jetzt nach dem angeblichen Angriff der israelischen Luftwaffe auf Ziele im Iran. Zugleich aber verständigen sich die Außenminister der G7-Staaten darauf, Teheran mit weiteren Sanktionen zu belegen. Vom Tagungsort Capri meldet sich Franka Bellan.
Wieder einmal richten sich alle Augen auf Anthony Blinken. Amerikanische Medien hatten sich am frühen Morgen auf Regierungskreise berufen, als es hieß, ein israelischer Gegenschlag auf den Iran habe stattgefunden. Die Lage ist zunächst diffus. Spekulationen über Drohnenangriffe auf Ziele in der Stadt Isfahan machen die Runde. Dort sind militärische Einrichtungen der Iraner, aber auch Atomanlagen. Ein Angriff Israels auf diese Region wäre also plausibel. Auch für den amerikanischen Außenminister.
I'm not going to speak to that, except to say that the United States has not been involved in any offensive operations.
Anthony Blinken weicht aus. Ich kann dazu nichts sagen, außer dass die USA nicht beteiligt sind. Alles, was ich sagen kann, ist, dass alle G7-Staaten daran arbeiten, einen Krieg, eine Eskalation der Lage abzuwenden.
All I can say is that our focus has been on de-escalation. On avoiding a larger conflict.
Antonio Tajani, Italiens Außenminister, hatte zuvor ebenfalls betont, was die G7-Runde auf Capri umgetrieben hat. Es muss alles unternommen werden, um mäßigend auf beide Seiten, auf Israel und den Iran einzuwirken. Deeskalation, das ist die klare Botschaft dieses Treffens.
Un messaggio chiaro da parte di tutto il G7 si chiama deescalation.
Über größere Schäden in Isfahan ist nichts bekannt. Auch, dass die Iraner den Luftraum schnell wieder geöffnet haben, deutet auf eine eher begrenzte Aktion hin. Ist das also die besonnene Reaktion Netanjahus, auf die auch die deutsche Außenministerin bei ihrem Treffen mit dem israelischen Premier vorgestern so sehr gedrungen hatte? In Berlin kommt am Vormittag der Krisenstab des Auswärtigen Amtes zusammen, um die Lage zu analysieren. Auf Capri bleibt aber auch Annalena Baerbock mit einer Bewertung zurückhaltend.
Wir standen natürlich letzte Nacht gemeinsam im ständigen Austausch und in dem Sinne haben wir uns als G7 heute dazu geäußert. Wie bereits gesagt, fordern wir alle Seiten auf, daran zu arbeiten, eine weitere Eskalation zu vermeiden. Und dem habe ich nichts weiter hinzuzufügen.
Wie heftig die Diskussionen zwischen Netanjahu und Baerbock mitunter verlaufen, zeigt eine Wiedergabe des eigentlich vertraulichen Gespräches zwischen israelischem Premier und deutscher Außenministerin. Dabei hat Netanjahu offenbar Filme gezeigt, die gefüllte Marktstände im Gazastreifen zeigen. Dort gebe es keinen Hunger, so die Botschaft. Baerbock habe dann gewarnt, diese Aufnahmen entsprechen nicht der Wahrheit. Wir sind nicht wie die Nazis, entgegnete Netanjahu und spielte darauf an, dass 1942 ein NS-Propagandafilm über vermeintlich normales Leben im Warschauer Ghetto gedreht wurde. Die israelische Seite könnte die Informationen weitergegeben haben, um zu demonstrieren, wie hart die deutsche Außenministerin Netanjahu mitunter angeht. Das Auswärtige Amt spricht von einem irreführenden Bericht.
Wir berichten nicht aus vertraulichen Gesprächen. Und der deutsche Botschafter war mit dem Stab des Premierministers in Kontakt und hat klargemacht, was wir von solchen verzerrenden Veröffentlichungen halten. Und wir haben genau dem nichts weiter hinzuzufügen.
In einer Abschlusserklärung wird unterdessen die Ausweitung der Sanktionen gegen den Iran angekündigt. Die Drohnen- und Raketenherstellung soll etwa durch die Einschränkungen für die Stahlproduktion des Landes erschwert werden. Der Iran versorgt auch Russland mit Drohnen. Anthony Blinken lenkt den Blick aber auch auf China. Wir haben keine Hinweise, dass die Chinesen Waffen an Russland liefern. Was wir aber wissen, betont der amerikanische Außenminister, ist, dass sie Dual-Use-Güter bereitstellen, Komponenten, die es Putin ermöglichen, seine Verteidigungs- und Angriffskräfte zu stärken und zu erneuern.
We've not seen the direct supply of weapons, but as I said, what we have seen is not only the direct supply, but the critical supply of inputs, of components, for Russia's defense industrial base.
Der ukrainische Außenminister Kuleba, der als Gast Der G7 auf Capri war, reist immerhin mit einer für ihn positiven Nachricht nach Hause. Denn die Außenminister sind sich einig, dass nach Deutschland nun auch andere Partner zusätzliche Luftabwehrsysteme des Typs Patriot bereitstellen sollen. Allerdings dürften kaum jene 25 Einheiten zusammenkommen, die Präsident Zelensky für erforderlich hält, um russische Luftangriffe effektiv abzuwehren. Die Rede ist eher von einer Handvoll Patriots, die Kiew kurzfristig aus Beständen von NATO-Staaten erhalten könnte.
Abschluss des G7-Treffens auf Capri, Frank Capellan war das. Viele in Berlin werden den Atem angehalten haben heute Morgen, als sie von den Angriffen auf den Iran gehört oder gelesen haben. Besonnenheit und Zurückhaltung, das sind die Begriffe, das sind die Hoffnungen, die in der deutschen Politik artikuliert werden. Johannes Kuhn berichtet.
Da weder Israel noch Iran den Angriff offiziell bestätigen, reagiert die Bundesregierung erwartungsgemäß zurückhaltend. Bundeskanzler Olaf Scholz rief in seiner Rede auf der SPD-Klausur auf Norderney erneut zur Besonnenheit auf.
Gestern Nacht hat es erneut eine militärische Aktivität gegeben, die gegenwärtig auch in den Medien schon ein wenig berichtet wird. Darüber kann und will ich nicht mehr sagen, als dass für uns weiter ein ganz klares Prinzip gilt. Alle müssen jetzt und in der nächsten Zeit dafür sorgen, dass es nicht zu einer weiteren Eskalation des Krieges kommt.
Deeskalation als Gebot der Stunde. Diese Botschaft hatte die Bundesregierung schon in den vergangenen Tagen platziert. Oppositionsführer Friedrich Merz zeigte sich am Rande einer Veranstaltung am Tegernsee überzeugt, dass die israelische Regierung in den kommenden Tagen und Wochen klug und bedächtig handeln werde. Der CDU-Vorsitzende betonte gegenüber der dpa zugleich, Israels mutmaßlicher Angriff auf iranisches Staatsgebiet sei legitim. Das Selbstverteidigungsrecht Israels ende nicht an seinen Staatsgrenzen, so Merz. Wenn die Bedrohung von außerhalb komme, habe Israel das Recht, sich zur Wehr zu setzen. Zugleich kündigte Merz an, die Unionsfraktion werde den iranisch-israelischen Konflikt kommende Woche auf die Tagesordnung des Bundestags setzen.
Aus Berlin, Johannes Kuhn. Der Krieg im Nahen Osten, der Krieg dann in der Ukraine für die NATO, wieder heute das Thema, gerade nach den jüngsten Luftangriffen der russischen Streitkräfte auf Ziele in der Ukraine. Mit vielen Toten und Verletzten. Dabei sollen Kreml-Truppen allerdings heute einen Überschallbomber verloren haben. Wie und womit kann das westliche Militärbündnis der Regierung in Kiew am besten weiterhelfen? Was ist mit der Lieferung weiterer Flugabwehrraketen? Mehr dazu von Peter Kapern.
Die zunehmend verzweifelte militärische Lage der Ukraine scheint bei der NATO Wirkung zu zeigen. Seit Wochen gibt es immer wieder neue Appelle an die Bündnispartner, mehr Waffen, mehr Munition, vor allem aber mehr Material zur Flugabwehr zu liefern. Doch abgesehen von Deutschlands Zusage, ein weiteres, das mittlerweile dritte Patriot-System zu liefern, hatte es bislang keine Reaktionen gegeben. Bis heute Nachmittag, bis zur Videokrisensitzung der NATO-Verteidigungsminister, der NATO-Generalsekretär.
NATO defense ministers have agreed to step up and provide further military support, including more air defense.
Die NATO-Verteidigungsminister seien übereingekommen, der Ukraine mehr militärische Unterstützung zukommen zu lassen, inklusive mehr Flugabwehrwaffen, so Jens Stoltenberg. Zugeschaltet zur Sitzung des NATO-Ukraine-Rats waren der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerov und Staatspräsident Volodymyr Zelensky.
President Zelensky briefed allied defense ministers on the situation on the battlefield and Ukraine's critical need for more air defenses.
Zelensky habe die Lage auf dem Schlachtfeld ebenso erläutert wie den dringenden Bedarf der Ukraine an Flugabwehrwaffen, berichtete der NATO-Generalsekretär im Anschluss an die Sitzung. In deren Verlauf hatte er den Druck auf die Alliierten, Systeme zur Abwehr von Raketen, Drohnen und Kampfflugzeugen zu liefern, noch einmal erhöht. Und zwar durch die Auflistung aller verfügbaren Systeme dieser Art in der NATO.
We have mapped in NATO different capabilities that different NATO allies have, mapping confirms that there are systems, including Patriot systems, available, be provided to Ukraine.
Diese Auflistung habe ergeben, dass es durchaus Systeme gäbe, die an die Ukraine abgegeben werden könnten. Ausreden, so könnte man Stoltenbergs Schachzug nennen, sollen die Bündnispartner nun nicht mehr anführen können. Stoltenberg wollte das Ergebnis dieser Auflistung allerdings nicht veröffentlichen. Das seien klassifizierte Informationen der NATO. Bekannt ist, dass neben Deutschland auch Spanien, Griechenland, die Niederlande, Rumänien, Schweden und Polen über Patriot-Systeme verfügen. Frankreich und Italien haben zudem Systeme vom Typ SAMP-T im Arsenal. Der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba hatte kürzlich gesagt, sein Land brauche mindestens 7 zusätzliche solche Systeme, um zumindest die größten Städte und die wichtigsten Industrieanlagen vor russischen Luftangriffen zu schützen. Nun seien die NATO-Alliierten am Zug, so Jens Stoltenberg.
Several allies made concrete commitments during the meeting and are finalizing contributions that I expect will be announced soon.
Mehrere Bündnispartner hätten im Verlauf der Sitzung konkrete Zusagen gemacht, die jetzt formell beschlossen und dann bald mitgeteilt würden.
Aus Brüssel, Peter Kapern. Der russische Überfall auf das eigene Nachbarland, das einstige Bruderland, der weltweite Cyberkrieg des Kreml, die Repressionen nach innen, die Spionageaktivitäten weltweit, das System Wladimir Putin greift zu. Nach der Festnahme von 2 russischen Agenten in Bayreuth dreht sich die Diskussion nun darum, wie effektiv die Abwehrmaßnahmen in Deutschland sind. Katharina Hamberger berichtet.
Von einem ernsten und alarmierenden Fall spricht der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter im Deutschlandfunk. Es sei gut, dass dieser besonders schwere Fall aufgedeckt worden sei. Gleichzeitig verweist der Christdemokrat auch darauf,
die Qualität der Bedrohung ist nicht neu. Ich erinnere an den Tiergartenmord, ich erinnere an Marschalek. Aber auch an einen vergleichbaren Fall in Polen im März vergangenen Jahres, wo Kamerasysteme entlang von Bahnlinien, über die Unterstützung für die Ukraine lief, installiert waren, das auch auf Russland zurückgeht. Deutschland ist im Fokus des russischen Vorgehens.
So Kiesewetter. Heute Morgen wurde auch ein weiterer Fall aus Polen bekannt. Dort haben die Behörden einen Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, Informationen für den russischen Militärgeheimdienst gesammelt zu haben, mutmaßlich um ein Attentat auf den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky vorzubereiten. Der Fall ähnelt dem in Deutschland. Hier waren am Mittwoch in Bayreuth 2 Männer festgenommen worden. Auch die beiden Deutschrussen stehen im Verdacht, für den russischen Geheimdienst spioniert zu haben. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, Informationen über potenzielle Anschlagsziele gesammelt zu haben. Darunter der US-Truppenübungsplatz im bayerischen Grafenwöhr, wo ukrainische Soldaten ausgebildet werden. Ziel soll es laut Generalbundesanwalt gewesen sein, die Unterstützung für die Ukraine zu unterminieren. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sprach bereits gestern von einem besonders schweren Fall der mutmaßlichen Agententätigkeit für Putins Verbrecherregime. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte sich. Nach dem EU-Gipfel in Brüssel sagte er:
Wir können niemals hinnehmen, dass solche Spionageaktivitäten in Deutschland stattfinden. Deshalb haben wir auch unsere eigenen Abwehrmechanismen, um sie aufzudecken.
Bundesjustizminister Marco Buschmann betonte in der ARD, es sei offenkundig davon auszugehen, dass Russland seine Aktivitäten in Deutschland erhöhe.
Die auch möglicherweise eine neue Qualität erreichen, denn das sind sehr schwere Vorwürfe, um die es hier geht. Es geht ja nicht nur um Spionagetätigkeit, es geht teilweise auch um die Verabredung zu Sabotageakten,
sagte der FDP-Politiker Buschmann. Bereits gestern hat das Auswärtige Amt den russischen Botschafter einbestellt. Der hat die Vorwürfe jedoch als, Zitat, absurd und lächerlich bezeichnet. Es seien keine Beweise vorgelegt worden, die die genannten Pläne der Verhafteten und ihre möglichen Verbindungen zu Vertretern russischer Strukturen belegen würden, schrieb die russische Botschaft auf dem Kurznachrichtendienst X, früher Twitter. CDU-Außenpolitiker Kiesewetter verweist hier auf die Unterlagen der Staatsanwaltschaft und die Tatsache, dass der Generalbundesanwalt ermittelt.
Und es passt natürlich auch ins Bild Russlands. Sie wollen wissen, was wir wissen. Und wollen bestimmte Informationen haben oder sie auch entsprechend hervorlocken,
meint Kiesewetter im Deutschlandfunk. Er fordert außerdem, dass die Spionageabwehr in Deutschland besser aufgestellt werden muss. Ähnlich äußerte sich auch Konstantin von Notz, Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums, in dem auch Kiesewetter Mitglied ist. Der Grüne von Notz meint, man habe die Bundesregierung sehr deutlich aufgefordert, den vielfachen Hinweisen auf derartige, sehr weitgehende Spionage- und Einflussoperationen nachzugehen, die Tragweite der Bedrohung zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Deutschland müsse sich zukünftig deutlich robuster, resilienter und wehrhafter aufstellen.
Welche Konsequenzen zieht die deutsche Politik nach der Festnahme von 2 mutmaßlichen Russland-Spionen, Katharina Hamberger berichtete. Gehen wir nach Indien, der Subkontinent wählt. Die größte Demokratie der Welt. Hunderte Millionen sind zur Wahlurne gerufen. Und das gesamte Prozedere dauert mehrere Wochen. Schlotterhorn weiß mehr dazu.
Schlange stehen für die Demokratie oder besser gesagt für das Unterhaus im indischen Parlament. Mehr als 540 Sitze sind zu vergeben. Vor der St. Theresa-Mädchenschule in Chennai im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu. Schon seit dem frühen Morgen reißt sie nicht ab, die Schlange der Wählerinnen und Wähler. Drin zeigen sie ihren Ausweis, denn nur wer sich registriert hat, darf wählen. Ihre Stimme geben sie hinter einem Sichtschutz ab. Dort steht eine elektronische Wahlmaschine. Ein Display zeigt die Liste der Parteien. Rechts daneben steht das jeweilige Symbol. Wie die Lotusblüte für die Regierungspartei, die BJP. Oder die Hand für die indische Kongresspartei. Die Symbole helfen auch Menschen zu wählen, die nicht lesen können. 20% sind Analphabeten in Indien. Wählerin Mary Das war es ein besonderes Anliegen, an der Wahl teilzunehmen, sagte sie der Nachrichtenagentur AP. Ich bin in erster Linie zur Wahl gegangen, weil ich in einem Land leben will, in dem es eine Harmonie gibt zwischen den Religionen. In Tamil Nadu leben wir alle zusammen. Hindus, Muslime, Christen. Wir sind alle zusammen. Und diese Einheit sollte wachsen. Die 65-Jährige ist eine von 970 Millionen Wahlberechtigten in Indien. Die Abstimmung gilt als die größte der Welt. 1 Million Wahllokale gibt es. Im Umkreis von 2 Kilometern soll jeder die Möglichkeit haben, die Stimme abzugeben. Die indische Wahlkommission lässt deswegen die Wahlautomaten an die entlegensten Orte transportieren. Per Boot in den Dschungel oder auf eine Insel oder mit dem Esel hoch hinauf in das Himalaya-Gebirge. In einem anderen Wahllokal in Chennai. Am frühen Morgen gab ein regionaler Vertreter der indischen Wahlkommission letzte Anweisungen an die Wahlhelfer. 15 Millionen sind es insgesamt in ganz Indien. Praveen Kumar sagte der Nachrichtenagentur AP, wir haben uns sehr angestrengt, alles vorzubereiten. Wir sind daher zuversichtlich, dass die Wahlen frei und fair verlaufen werden. Beobachter halten die Wahlen für frei. Fair seien sie nur eingeschränkt. Zu sehr habe die Modi-Regierung der Opposition Steine in den Weg gelegt vor der Wahl. So habe Modi Justiz- und Ermittlungsbehörden genutzt, um vor allem gegen Oppositionelle vorzugehen, so der Vorwurf. Und das zeigen auch Recherchen der Zeitung Indian Express. Außerdem befürchten Kritiker mit einer erneuten Amtszeit von Modi einen Umbau des säkularen Staates hin zu einem Land vor allem für Hindus. Die meisten Umfragen sehen einen Sieg des amtierenden Premierministers Narendra Modi voraus und seiner Hindu-Nationalisten Partei der BJP. Der 73-jährige Modi will Indien wirtschaftlich weiter voranbringen. Das Bündnis der Opposition hingegen gilt als schwach und zerstritten. Es wird angeführt von der indischen Kongresspartei und ihrem Spitzenkandidaten Rahul Gandhi, Urenkel des ersten Premierministers von Indien. In ihrem Manifest vor der Wahl hat die Kongresspartei versprochen, die Sozialausgaben zu erhöhen. Vor der Mädchenschule in Chennai erzählt diese ältere Inderin, welche Themen ihr besonders am Herzen liegen. Der Preisanstieg sollte besser kontrolliert werden. Frauen und Mädchen sollten sich sicherer fühlen. Kinder in der Schule sollten nach ihrem Abschluss Arbeitsmöglichkeiten haben. Und Arbeitsplätze braucht die indische Jugend. Mehr als die Hälfte des Landes ist unter 25 Jahre alt. Die Arbeitslosigkeit dieser Altersgruppe liegt Schätzungen zufolge bei 23%. Von den 18 Millionen Erstwählern haben sich gerade einmal 40% registriert für die Wahl.
Informationen von Charlotte Horn. Jetzt haben wir noch Sport, Fußball, die Vertragsverlängerung für den Bundestrainer. Ganz gleich, wie das Team von Julian Nagelsmann bei der Europameisterschaft abschneiden wird. Tim Brockmeier mit Einzelheiten dazu.
Wer hätte das gedacht?
Julian Nagelsmann bleibt Fußball-Bundestrainer.
Nicht viel diskutiert. Tuchel-Nachfolger bei den Bayern. Nicht viel diskutiert. Terzic-Nachfolger beim BVB. Nein, weiter Bundestrainer bis zur WM 2026. Für DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig.
Ein großartiges Signal.
Für den Deutschen Fußballbund, der in den letzten Wochen schon ein bisschen darum gebangt hatte, ob Nagelsmann nun bleibt oder nicht. Er bleibt.
Er hat uns zugesagt, die nächsten 2 Jahre unser Bundestrainer zu bleiben.
Was auch Direktor Rudi Völler freut.
Ich habe ja natürlich auch nie ein Geheimnis draus gemacht, dass ich gerne gehabt hätte, dass wir weiterhin mit Julian Nagelsmann arbeiten.
Das werden sie jetzt. Auch Völler hatte seinen Vertrag vor kurzem ja erst bis zur WM 26 verlängert. Julian Nagelsmann bleibt also. Was sagt er eigentlich selbst dazu?
Es war eine Entscheidung des Herzens. Es ist eine große Ehre, die Nationalmannschaft trainieren zu dürfen. Die Begeisterung der Fans bei unseren letzten beiden Siegen. hat mich sehr berührt.
Wird der weiterhin Bundestrainer in einer DFB-Pressemitteilung zitiert? Öffentlich vor Medien äußern wird er sich wohl erst nächste Woche. Also ist es an Andreas Rettich und Rudi Völler zu sprechen, im verbandseigenen Kanal, zum Beispiel über die Gründe.
Weil er einfach ein unglaublich guter Trainer ist, der mit seiner Art, mit seiner Leidenschaft, mit seiner Art und Weise zu begeistern, hat er gezeigt, was in ihm steckt.
Soll er also auch weiter zeigen, vor allem bei der Heim-EM, die in nicht mal 2 Monaten startet.
Es war wichtig, vor dem Turnier Klarheit zu schaffen. Die haben wir jetzt sogar im positiven Sinne.
Stichwort positiv. Andreas Rettich, der DFB, erhofft sich von der Nagelsmann-Vertragsverlängerung natürlich was richtig Positives.
Noch haben wir nichts gewonnen, aber wir sind auf einem guten Wege. Und natürlich jetzt die Meldung und die Nachricht, dass uns Julian erhalten bleibt, gibt auch hoffentlich nochmal den Spielern nochmal einen Schub, dass wir eine richtig gute Europameisterschaft spielen.
Sagt Völler. Rettich denkt da eher an einen Schub für die Fans.
Ich denke, dass die Fußballfans die Vorfreude auf die EM nochmal gesteigert bekommen.
Ja, vielleicht. Fakt ist,
Nagelsmann bleibt Fußball-Bundestrainer.
Wer hätte das gedacht?
Informationen von Tim Brockmeier. Das war's in den Abendinformationen bei uns hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Dirk Müller. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.